Es ist ja eben schon deutlich geworden, klar, kein Wähler geht einfach deswegen wählen, weil er sich unterordnen, weil er geregiert werden will. Wähler gehen alle mal deshalb wählen, weil sie Erwartungen an die Politik haben, Bedarfe, von denen sie wollen, dass die Politik sie erfüllt, unzufrieden mit der Politik sind. Und das Interessante am Wahlkampf ist ja, dass solche Erwartungen und Unzufriedenheiten dem Wähler, dem prospektiven Wähler seitens der Parteien im Wahlkampf ja auch überhaupt nicht ausgeredet werden. Es stellt sich ja keiner hin und sagt, hallo Wähler, in unserem Land ist alles bestens gerichtet, wir haben in den letzten 5 Jahren euch ein schönes Leben gemacht, dafür verdienen wir doch mal ein schönes Dankeschön in Gestalt eines Kreuzes. Übrigens, dafür wäre das Kreuz auch vollkommen überflüssig und gar nicht zielführend. Es ist viel schlimmer, die Parteien machen mit überhaupt nichts anderem Wahlkampf, als mit den Sorgen der Leute, mit deren Ängsten vor Arbeitslosigkeit, vor Verlust des Einkommens, vor Rentenkürzungen, Altersarmut. Das sind die Themen, ausgerechnet das, kann man ja vielleicht mal sagen, die Themen, mit denen die Leute dafür agitiert werden, ihre Wahlstimme hinter diejenigen zu machen, die genau diese Verhältnisse kommandieren und anrichten. Jede Unzufriedenheit, nicht jede, aber jede, die sich der Sache für wert halten, wird von den Wahlkämpfern aufgegriffen, um aus ihr ein Argument für ein Wahlkreuz zu machen. Und diese Art und Weise, die Unzufriedenheit der Leute einzuspannen dafür, dass sie Ja zur Herrschaft sagen, ist überhaupt der ganze Witz am Wahlkampf. Die Übersetzung der eigenen Unzufriedenheit mit der Politik in ein Wahlkreuz ist allerdings eine Leistung, die muss immer noch der Wähler selber machen. Die findet offenbar statt und deswegen will ich, bevor ich auf die Argumente der Politiker komme, noch ein paar Argumente dazu sagen, wie diese Übersetzung geht, beziehungsweise worauf sie ganz grundsätzlich beruht. Weil es ist nicht so, dass es ist nicht die Abwesenheit einer geistigen Leistung, wie es von elitären Menschen gerne gedacht wird. Die sagen ja, dass das Wählervolk, das kann man halt mit dummen Argumenten und Plakaten agitieren, die sind ja eh zu blöd. Das ist überhaupt nicht der Witz. Es ist eine geistige Leistung und zwar eine ziemlich komplizierte. Und wie die geht, da will ich ein paar Ausführungen zu machen. Was ist eigentlich die Frage, die dem Wähler von Seiten der Parteien vorgelegt wird? Die grundsätzliche Frage. Der Wähler darf und soll die Kandidaten dahingehend kritisch prüfen, wer am besten regiert. Und in dieser Frage ist ja eins schon unterstellt, wer sich diese Frage vorlegen lässt und auf sie für sich eine Antwort sucht, der hat das auf jeden Fall, geht von einem jedenfalls praktisch und ungefragt aus, der ist sich sehr sicher, dass er eine Herrschaft über sich braucht. Und das ist nicht einfach eine falsche Vorstellung oder ein Irrtum, das stimmt sogar bedauerlicherweise. Für das, was die Leute in dieser Gesellschaft machen müssen und womit sie zurechtkommen wollen, brauchen sie wirklich eine Gewalt über sich. Das ist allerdings nicht ein Kompliment an diese Gewalt, sondern eine Kritik an den Interessen und Zwecken, auf die man hierzulande festgelegt wird. Deshalb mal der Frage ein wenig näher nachgegangen, was heißt denn das überhaupt, am besten regieren? Am besten für wen oder was? Ja, den Parteien ist das klar, die sagen am besten für Deutschland. Und darin, sie liefern aber bei diesem am besten für Deutschland immer noch ein kleines Hilfsmittel, oder nicht immer, aber meistens immer noch ein kleines Hilfsmittel mit dem der Mensch das Beste für Deutschland ein Angebot gemacht wird, das mit einem Interesse von sich zu verknüpfen. Das Steinmeier sagt zum Beispiel, Deutschland kann man nur mit sozialem Ausgleich voranbringen. Da darf man sich dann vorstellen, ja, irgendwie ist dann die eigene Angewiesenheit auf soziale Leistung des Staates auch im Programm dieser Partei untergebracht. Irgendwie komme ich da drin vor. Irgendwie ist das einer, der beim Regieren von und für Deutschland auch das Interesse des kleinen Mannes nicht aus dem Auge verliert. Es ist also im Ausgangspunkt schon klar, kein aufgeklärter Wähler denkt bei am besten einfach an das, schlicht und einfach an das eigene Interesse. Das ginge ja auch gar nicht, dann kämen nämlich lauter gegensätzliche Interessen als solche auf den Tisch und so käme keine Stimme fürs Regiertwerden zustande. Dass beim Regieren andere Maßstäbe und Gesichtspunkte herrschen als im gewöhnlichen Alltag, das ist jedem praktisch vertraut und selbstverständlich. Dass es beim Herrschen darum geht, das große Ganze voranzubringen, ist die selbstverständliche Unterstellung, von der aus diese Frage überhaupt aufgemacht wird, von der aus sie angenommen wird und von der aus sie kritisch hin und her gewälzt wird. Und sogar das wissen aufgeklärte Wähler irgendwie, dass das eigene Interesse für das große Ganze auch mal zurückstecken muss, dass es sich bei diesem großen Ganzen also nicht um so etwas wie eine positive Interessensgemeinschaft aller in diesem Lande lebenden Leute handelt, sondern um lauter Leute, die in Gegensätzen zueinander stehen, sich wechselseitig Schäden zufügen, einander wechselseitig ihre Interessen bestreiten, dass dieses große Ganze so beschaffen ist, dass es irgendwie auch noch in gewisser Weise jedem vertraut. Das eigene Interesse soll in den ganzen Gegensätzen, in denen man zurechtkommen muss, irgendwie aber auch zu seinem Recht kommt, Recht kommen und die Instanz, die dafür zuständig sein soll, ist die politische Gewalt. Die, denkt man sich, der überträgt man quasi geistig die Zuständigkeit, die Aufgabe, sie sollen dafür sorgen, dass jedes berechtigte Interesse in diesem Land zu dem kommt, was ihm vorsteht, was ihm zusteht. Diese Vorstellung davon, wie das eigene Interesse in der Sorge der Politik ums große Ganze vorzukommen hätte, das ist das ganze Movens der Prüfung der Politik durch den Wähler und für diese Vorstellung machen die Wahlkämpfer dem Wahlvolk Angebote. Es ist also keineswegs so, dass Leute, die wählen gehen, einfach ihre materielle Lage vergessen oder außen vor lassen. Sie gehen vielmehr praktisch von ihr aus, bloß wie? Sie gehen von ihr aus als einem, wie ich eben schon sagte, berechtigten Interesse, aus dem Ansprüche, Bedürfnisse, Notwendigkeiten folgen oder folgen sollten. Ansprüche, die sich aus der Rolle, die man im Gemeinwesen spielt, ableiten und die die Politik zu befriedigen hätte. Das stellt das wirkliche Verhältnis, in dem die Interessen der Leute zum Staat stehen, in gewisser Weise auf den Kopf. Praktisch stößt man als Student, der studieren will und unter widrige Umstände gestellt ist, um das zu tun, als Arbeiter, der auf Lohn und eine Gelegenheit, ihn zu verdienen, angewiesen ist und praktisch darauf gestoßen ist, dass er dafür einen Kapitalisten braucht, der ihn einstellt. Praktisch stoßen die Leute auf den Sachverhalt, dass sie in allem, was sie wollen und was sie wollen müssen, beschränkt und behindert werden durch andere ebenso berechtigte Interessen. Und die Staatsgewalt ist in diesem Gegensatz, in diesem Hin und Her, erscheint die niemals als Beschränkung von einem selber, sondern immer als die Beschränkung anderer Interessen, die einem das Leben schwer machen. Und in dieser Vorstellung, eigentlich bin ich doch als Arbeiter, als Student, als Frau mit Familie, eigentlich bin ich doch nicht einfach bloß Student, Arbeiter, Frau mit Familie, sondern ein Beiträger zu einem großen Ganzen, jemand, der einer anständigen, anerkannten Tätigkeit nachgeht, das Recht darauf hat, in dieser Tätigkeit auch zurechtkommen zu müssen, deswegen auch das Recht daran hat, dass andere Interessen so weit beschränkt werden, dass sie eigentlich prinzipiell dabei in die Quere kommen. Von diesem Standpunkt, sich den Gegensatz, in dem man zu anderen Interessen steht, als Verlaufsform einer eigentlich existierenden Gemeinschaft vorzustellen. In dieser Vorstellung erfüllt die Staatsgewalt die Funktion einer Instanz, die Gegensätze regelt. Und diese Vorstellung stellt sich erstens ziemlich ignorant zum Inhalt der Interessen, die da geregelt werden. Und zweitens stellt sie sich auch ziemlich ignorant gegen die Gesichtspunkte, die die politische Gewalt hat, wenn sie diese Regelungen, diese Maßnahmen ergreift. Eins könnte einem ja, auch wenn man sich nicht näher mit der Wirkungsweise des Kapitalismus befasst hat, immerhin auffallen, dass aus diesen ganzen staatlichen Regelungen eins immer rauskommt: Die einen gehen so arm aus der Arbeit heraus, wie sie reingehen, und der Reichtum der Gesellschaft versammelt sich in anderen Händen. Alles Nähere dazu erläutere ich jetzt nicht, weil das ist im Prinzip am Donnerstag alles erklärt worden. Also geht es dem Staat, der diese Sorte Produktionsweise organisiert und aufrechterhält, auch gar nicht um den Ausgleich der Interessen, die da unterwegs sind. Die Herrschaft hat diese Gesellschaft so eingerichtet und die Interessen so organisiert, dass sie aufeinander krachen. Also löst der Staat auch keine Konflikte, sondern macht sie gängig. Und das macht der Staat nach ganz eigenen Kriterien, was welchem Interesse zusteht. Und die fallen überhaupt nicht mit dem zusammen, was die Leute brauchen und nötig hätten. Mal an einem kleinen Beispiel erläutert. Jemand, der studieren geht, mag sich das ja so vorstellen. Er geht ja studieren, um einen nützlichen Beruf zu erfüllen. Dafür braucht er Geld. Das hat er vielleicht nicht. Dafür bräuchte er ein Stipendium. Studiengebühren machen ihm das Leben schwer. Aber weil er doch einen anerkannten und auch gesellschaftsnützlichen Zweck verfolgt, deswegen müsste es ihm doch eigentlich zustehen, dass der Staat auch dafür sorgt, dass er das kann. Die Staatsgewalt sieht die Sache ganz anders. Die sieht die Sache so: Sie kalkuliert, wie viel Akademikerposten sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren für das Wachstum in diesem Land braucht, lässt die Leute zur Konkurrenz um die Ausbildung zu diesen Kosten antreten und in dieser Konkurrenz entscheiden, wer von denen es schafft und wer von denen es nicht schafft. Der Staat betrachtet die ganze Konkurrenz und die ganzen Gegensätze, in denen die Leute stehen, vom Standpunkt der Nützlichkeit der Leute für ihn. Und wenn er meint, er bräuchte weniger Akademiker, dann gibt es eben auch weniger Geld für den Ausbildungssektor. Und wenn ihm die Leute zu teuer werden, die das Kapital nicht mehr benutzen mag, dann definiert er, wie zum Beispiel bei Hartz IV, die Lebensbedingungen der Leute einfach um. Und wer da unter die Räder kommt, hat eben Pech gehabt. Es ist also nicht bloß ein Irrtum, sondern eine gewaltige Verharmlosung, wenn man sich vom Standpunkt des Zurechtkommens mit den Reproduktionsmitteln, die man nun mal so hat, denn die Staatsgewalt als eine bessere oder schlechte, und die Maßnahmen der Staatsgewalt als eine bessere oder schlechtere Bedingung für das eigene Fortkommen vorstellt. Es ist umgekehrt. Man selbst ist die abhängige Variable politischer Berechnungen, auf die man keinen Einfluss hat und die sich nach ganz anderen Gesichtspunkten richten als danach, ob der Rentner XY von seiner Rente leben kann. Die Umdrehung, die ich eben versucht habe zu erläutern, aus der Notwendigkeit mit einer staatlich eingerichteten Revenuequelle, mit einer staatlich eingerichteten Form, sich den Lebensunterhalt zu verdienen, zurechtzukommen. Mit der Abhängigkeit, das überhaupt nur so zu können, dass der Staat dafür sorgt, dass man bestimmte Bedingungen dafür hat, weil man abhängig ist, erstens von der Politik in dem Zurechtkommen, zweitens, weil man angewiesen ist auf staatliche Maßnahmen, damit man überhaupt zurechtkommen kann, bildet man sich ein, der Politik müsste es doch eigentlich auch darum, um dieses eigene Zurechtkommen gehen, und man hält ihr zugute oder kritisiert sie dafür, dass sie dafür zu wenig tut oder das Nötige macht. In dieser sehr, ich nenne es mal so, abgehobenen, sehr vom Ausgangspunkt des eigenen Interesses, man ist auf bestimmte Quellen des Lebensunterhalts verwiesen und muss schauen, wie man zurechtkommt. Aus denen leiten sich die Interessen an Geld und Arbeit und Beruf ab, die man so hat. Von diesem Ausgangspunkt sehr entfernten Vorstellung darüber, was die Herrschaft dafür eigentlich zu tun hätte. Das ist der Ausgangspunkt, von dem her, an dem die Wahlkämpfer anknüpfen, wenn sie dem Wähler Angebote machen. Angebote allerdings, das sage ich gleich dazu, die keineswegs dem Bürger an diesem Standpunkt einfach Recht geben. Es ist nicht so, dass der Bürger jetzt antritt mit seiner Erwartung an die Politik und sagt, ich als Student bräuchte doch eigentlich keine Studiengebühren und BAföG. Ich als Arbeiter bräuchte doch eine Tarifautonomie, damit ich um Lohn kämpfen kann oder was auch immer sich ein Mensch vorstellen mag. Und der Politiker würde ihm im Wahlkampf sagen, ja, ich sorge dafür, dass ich diese Bedingungen für dich herstelle. Übrigens, Politiker, die das machen, kriegen einen interessanten Vorwurf. Den wird Populismus vorgeworfen. Denen wird gesagt, sie reden dem Wähler nach dem Munde. Sie erzählen dem ja glatt, sie würden tatsächlich ihre Politik an den Bedürfnissen und Notwendigkeiten der Leute orientieren, die auf seine Maßnahmen angewiesen sind. So ein Vorwurf lässt kein Politiker auf sich sitzen. Und sie zeigen auch in dem Inhalt ihrer wirklichen Angebote, dass die ein bisschen anders gehen, als einfach zu sagen, ja, bei uns kriegt der Student BAföG, der Arbeiter einen Lohn, der Mittelständler einen billigen Kredit und derjenige, der neben dem AKW lebt, kriegt das AKW abgeschaltet. Noch ein Wort, bevor ich jetzt was dazu sage, wie die Politik auf diese Erwartung des Menschen an die Herrschaft einsteigt. Unterstellt ist bei dieser ganzen Art, sich das Verhältnis von eigenen Interessen und Notwendigkeiten und staatlichen Wirken vorzustellen, unterstellt ist dabei immer schon, dass das eigene Interesse immer nur so viel zählt und so viel zählen kann, wie sich die da oben dessen annehmen. Dass mehr nicht drin ist, das ist schon abgehakt. Aber dieses, dass mehr nicht drin ist, macht eben den ganzen Erwartungshorizont des Wählers oder des Bürgers an die Politik aus. Das ist die Quelle seiner Unzufriedenheit. Seine Unzufriedenheit verdankt sich einem ständigen, praktischen wie geistigen Vergleich zwischen den Notwendigkeiten und Bedürfnissen, die er aus seiner Rolle in dieser Gesellschaft hat und der Art und Weise, wie der Staat diesen diesen entsprechenden Bedürfnissen und Notwendigkeiten nachkommt. Ein sehr falscher Vergleich, weil dieser Vergleich eben immer unterstellt, dass es eigentlich der Zweck der Politik wäre, das zu tun, und an ihr dann immer bemängelt, dass sie diese Dienstleistung schuldig bleibt, zu der sie eigentlich verpflichtet wäre. Übrigens, das ist dann auch der Übergang zum Nichtwählen, dann eben zu sagen, naja, das habe ich ja schon jetzt langsam verstanden, die machen da oben ja sowieso, was sie wollen, da kommt ja sowieso für mich nie bei rum, was ich mir von der Politik erwarte. Dieses negative Urteil über die Politik ist das Abwinken, lässt an dem Ideal, an dem Idealismus einer volksnützlichen Politik gar nicht locker, sondern führt dieses Ideal bis zum bitteren Ende und sagt, ja, ja, ich weiß schon, die Erwartung, ich habe die Erwartung, aber sie wird eben nie erfüllt.
Aber bevor du jetzt auf die Politiker gehst.
Bitte?
Bevor du jetzt auf die Politiker gehst, die nicht ja. Habe ich an den Wähler aber noch einen Punkt. Und ich erkläre das noch nicht alles am Wähler, weil die Leute sind ja auch schon damit, ich meine, es ist ja auch ein eigener Schluss, den man machen muss, wenn man sagt, man wählt, auch wenn man sich jetzt davon verspricht, meinetwegen keine Absenkung oder was auch keine Studiengebühren, dass man dann akzeptiert, wenn man nur 20% war, dass das Thema dann mit der Versenkung verschwunden ist. Also auch das wird man doch nochmal akzeptieren.
Darüber habe ich auch eigentlich auch noch gar nichts gesagt. Ich habe erstmal nur gesagt, auf welcher Erwartungshaltung aus den praktischen Verhältnissen, in denen die Leute gestellt sind, aus den Notwendigkeiten des Zurechtkommens, aus der Angewiesenheit auf staatliche Leistung, aus der Abhängigkeit von ihnen, aus der praktischen Erfahrung, dass man dauernd auf andere Interessen stößt und von denen geschädigt wird, und der Forderung an den Staat, der soll dann doch dafür sorgen, dass diese Schädigung halbwegs erträglich ausfällt. Das ist quasi sozusagen die Grundeinstellung, auf die die Politiker zurückgreifen, wenn sie mit ihren unsäglichen Argumenten im Wahlkampf antreten. Man kann es auch mal so sagen, aus dieser Stellung folgt in Anführungsstrichen streng genommen auch gar kein Wahlkreuz. Das kann man auch jahrelang so weitermachen, ohne wählen zu gehen. Also da hast du vollkommen recht, der Übergang zu sagen, und deswegen wähle ich jetzt, der kommt nicht einfach aus dieser Art, sich geistig praktisch auf den Staat als ständig verhinderten Dienstleister im eigenen Interesse einzustellen. Der wird tatsächlich, das behaupte ich jetzt mal, der wird jetzt tatsächlich durch die Politik und durch dieser Übergang wird durch die Politik und durch den Wahlkampf situationsabhängig produziert. So geht das übrigens überhaupt auch nur, dass die Leute ausgerechnet am 27. September wählen gehen wollen und ein halbes Jahr vorher nie auf die Idee gekommen wären. Ja, weil sie eben gar nicht das Bedürfnis haben, ständig durch die Gegend zu rennen und sich die Frage zu stellen, wer soll das denn machen, wer soll das denn machen. Aber wenn die Frage dann mal auf dem Tisch liegt, dann, deswegen braucht es übrigens auch einen Wahlkampf. Sonst könnte man ja auch sagen, sie könnten ja einfach mal sagen, hallo Leute, am 27. September ist Wahl, wir erklären euch jetzt mal den Wahlzettel, vergesst den Termin nicht, trag ihn in euren Terminkalender ein und dann gehen sie halt hin. Ja, das reicht offenbar nicht. Da muss man ein Riesenbrimborium machen, einen Aufstand und die ganzen Straßen mit Plakaten vollstellen und die ganzen Fernsehsender so gleichschalten, dass man denkt, man wäre, ich weiß nicht, wie man sich früher mal die DDR vorstellen sollte. Sender werden angepöbelt, wenn sie sich erlauben, gleichzeitig noch einen Film zu zeigen oder so. Also dieser ganze Aufwand, das will ich auch wirklich behaupten, der ist dann deswegen auch notwendig, weil aus dieser sowohl praktischen wie auch geistigen Stellung zu der Gewalt die in jedem praktischen Tun immer schon drin ist, sage ich mal ganz methodisch, folgt auch wirklich nicht unbedingt das Bedürfnis, jetzt ein Wahlkreuz zu machen. Deswegen wird ja die Herrschaft auch von oben, die Wahl auch von oben angesetzt und nicht dann, wenn die Bürger wieder mal auf die Idee kommen, jetzt haben wieder oben aber zu viel verbrochen, jetzt wollen wir mal wieder gefragt werden. Also das ist die Kunst des Wahlkampfs. Die Sorgen und Nöte und Unzufriedenheiten der Leute mit der Politik aufzugreifen und sie zum Material für die Frage zu machen, wer soll es sein? Was macht die Politik da? Der Wähler legt sich die Sache so vor, dass er sagt, damit mein Interesse irgendwie in der Politik vorkommt, muss ich für eine Regierung sein, die überhaupt gute Politik macht. Die Politikermafia sagt, du musst für gutes Regieren sein, ob und wie dein Interesse dann vorkommt, das sehen wir dann. Dabei ist eins sowieso von vornherein klar, was eigentlich den Inhalt dessen ausmacht, was die Politik zu tun hat. Banken retten, in Afghanistan einen Krieg führen, Steuern erhöhen oder senken. Das wüsste der Wähler sowieso gar nicht zu sagen. Es ist eben gar nicht sein Job, erstens festzulegen, welche politischen und ökonomischen, militärischen Maßnahmen braucht es, um einen Standort Deutschland und eine Weltmacht Deutschland zum Erfolg zu führen. Das fällt gar nicht in seine Zuständigkeit und in seine Kompetenz, sondern das fällt eben in die Zuständigkeit und die Kompetenz derer, die da oben an den Schalthebeln der Macht sitzen. Und insofern ist es ja auch gar nicht so, dass die Wähler vorgeben, anhand welcher Fragen jetzt Wahlkampf gemacht wird, sondern das machen ja dann schon wieder die Wahlkämpfer. Die legen Fragen auf, die legen Fragen vor, definieren sie als welche, um die sie sich als Machthaber kümmern wollen und sagen den Wählern dann, wie sie sich darin aufgehoben sehen können. Es gibt ein Grundprinzip dieser Art zu argumentieren, ist eigentlich ziemlich krisenunabhängig. Der Wähler soll nämlich begreifen, dass Regieren ein ausgesprochen schwieriges Geschäft ist, das nur kompetente Leute erfolgreich bewältigen können. Was das heißt, Regieren ist ein schwieriges Geschäft, das will ich nochmal später ein bisschen erläutern an einem der Hauptthemen dieses Wahlkampfs, Arbeit und Arbeitslosigkeit. Prinzipiell ist mit dieser Aussage, Regieren ist ein schwieriges Geschäft und dafür braucht es kompetente Leute und das sind wir. So viel immerhin schon klar. Die Politiker erklären sich ausdrücklich für das Schicksal der Leute für verantwortlich. Sie sagen, sie dementieren das überhaupt kein Stück, sondern sie sagen, ja, von dem, was wir machen, hängt ab, was aus euch wird. Macht euch da nichts vor. In diesem Standpunkt, wir sind zuständig, wir sehen schon, euch geht es nicht so gut, ihr habt Angst vor Arbeitslosigkeit, was können wir denn dafür tun? Natürlich Wachstum fördern. Dieser Standpunkt hat einen kleinen Widerspruch an sich und der macht in normalen Zeiten den Gegenstand der Konkurrenz zwischen Regierung und Opposition aus und im Wahlkampf den Gegenstand des Parteienstreits. Die Politik erklärt sich für Abhilfe zuständig für die Nöte, in die die Leute kommen. Die Urheber für die Nöte wollen sie aber nicht sein. Die Opposition macht das Gegenteil. Sie sagt, die Regierung ist für alle Missstände verantwortlich. Die mit ihrer falschen Politik ist der Grund dafür, warum es den Leuten im Land so geht, wie es ihnen geht. Beide machen sich mit dieser Sorte Argumentation das zunutze, was ich am Anfang unter dem Thema Trennung von Amt und Mandat erläutert habe. Beide sagen sie, der Grund für alle Missstände, für alle Ungerechtigkeiten, für alle Klagen, die die Leute haben, ist nicht der Kapitalismus, der Standort Deutschland, die politischen Ziele und Zwecke, die die Staatsräson dieses Landes ausmachen. Der Grund ist der falsche Umgang der Regierung mit diesen Zuständen, der mangelnde Erfolg beim Regieren dieses Standorts. Und die Opposition nutzt genau in der gleichen Weise diese Trennung, indem sie eben ihrerseits sich, als sie nach der Seite hin als bessere Alternative darstellt, als sie eben nach der Seite hin auch praktisch unterschreibt, na klar, die Staatsräson Deutschlands steht bombig, man muss nur die richtigen Leute an die richtige Stelle bringen, dann geht es auch erfolgreich mit uns weiter. Also das ist der Ausgangspunkt sämtlicher Parteienagitation. Erstens die Zuständigkeitserklärung für alles, was mit den Leuten geschieht. Die Reklamation für sich, dass man alles erfolgreich managt, was sie betrifft. Und der Vorwurf an die jeweilig andere Partei, eben dieses könnte sie ausweislich falscher Rezepte und falscher Mittel nicht so gut wie man selbst.